Inforadio Podcast.
An diesem Sonntag und Montag trifft sich das Bundeskabinett zur Sparklausur im Kanzleramt. Und manche sagen, danach werde man vielleicht wissen, was diese schwarz-gelbe Koalition überhaupt will. Jetzt heißt es, Farbe bekennen und endlich mit dem Regieren anzufangen. Und dies vor dem Hintergrund der größten Finanzkrise seit dem Bestehen der Bundesrepublik. Immense Staatsschulden zwingen zur schwierigen Haushaltskonsolidierung. Eine große Aufgabe also, die entschlossenes Handeln erfordert. Mein Gast zu diesem Thema leitet den wissenschaftlichen Beirat beim Bundesfinanzministerium. Er lehrt an der Universität Oxford in Großbritannien. Also herzlich willkommen, Professor Clemens Fuest.
Ich grüße Sie, Herr Karl.
Wie kamen Sie nach Oxford, Elite-Universität?
Ja, ich war ja bis vor 2 Jahren in Köln und dann kam das Angebot aus Oxford, da ist ein neues Institut gegründet, das sich mit Steuerpolitik beschäftigt und das war eigentlich eine sehr schöne Aufgabe. Es war auch privat ganz interessant, mal in Großbritannien zu wohnen und dann haben wir uns entschieden, das mal zu machen.
Elite-Universität, das ist schon eine richtige Ehre, ne?
Es ist eine Elite-Universität, vor allem eine Universität mit großer Tradition und es ist ja sicherlich für jeden Hochschullehrer auch was Besonderes, an so einer alten Universität mal lehren zu dürfen.
Und der wissenschaftliche Beirat beim Bundesfinanzministerium, ein Gremium, auf das die jeweiligen Minister so richtig hören? Oder ist das so wie bei den Wirtschaftswissenschaftlern, dass man mal sagt, es ist nett, dass sie uns wieder ein Gutachten geliefert haben?
Ja, ich hoffe eine Mischung aus beidem. Zunächst mal ist der Beirat unabhängig. Das bedeutet, wir sind frei darin und zum Beispiel darin, was wir sagen. Wir sind zum Beispiel nicht von Weisungen des Ministers abhängig. Aber der Preis ist dann auch, dass der Minister das natürlich nicht unbedingt umsetzt, was wir sagen, sondern der nimmt das zur Kenntnis. Und wir sind eine Stimme unter anderem im Ministerium und in der Öffentlichkeit. Aber gleichzeitig gibt es eben doch viele Kontakte im Ministerium und wir sind da schon eingebunden in die Diskussion. Letztlich müssen ja die Entscheidungen politisch fallen. Auch der Ministerialbeamte muss ja damit leben, dass er vielleicht gute Ideen hat, aber dass die Politik dann sagt, die Mehrheiten sind anders oder wir setzen andere Schwerpunkte. Und es ist also völlig in Ordnung, dass der Beirat auch Dinge sagt, die der Minister anders sieht.
Aber Sie haben jetzt keine konkrete Streichliste zur Klausur abgeliefert.
Nein, wir haben keine Streichliste zur Klausur abgeliefert. Gerade da werden ja auch viele eigentlich politische Entscheidungen getroffen, für die man Mehrheiten braucht. Viele Dinge kann man da nicht rein wissenschaftlich entscheiden, sondern da geht es wirklich um politische Schwerpunktsetzungen. Trotzdem sind wir natürlich mit dem Ministerium im Gespräch zu diesen Themen.
Jetzt mal zur Ausgangslage, die wir im Moment haben. Große Wirtschaftskrise, Finanzkrise, habe ich schon gesagt. Und nun haben wir in unserem Grundgesetz eine Schuldenbremse verankert, die ab 2016 wirksam wird. Wozu zwingt sie uns jetzt?
Es gibt zu dieser Schuldenbremse eine Art Übergangsgesetz und dieses Übergangsgesetz sagt, wir schauen uns die Schulden 2010 an, also in diesem Jahr und ausgehend von diesem Schuldenstand werden wir dann das sogenannte strukturelle Defizit langsam und gleichmäßig abbauen bis 2016. Das strukturelle Defizit ist also das, das nicht durch Konjunktur verursacht ist, sondern das Defizit, das auch nicht weggeht, wenn die Konjunktur wieder besser wird. Also dieses Defizit muss man jetzt gleichmäßig abbauen in einem Zeitraum bis zum Jahr 2016.
Und welche Größenordnung ist das?
Das liegt so etwa bei 60 Milliarden Euro. Das betrifft nur den Bund.
Und das bis 2016, das heißt also, oder wenn man das 2016 mitrechnet, heißt das 10 Milliarden Euro pro Jahr.
So ungefähr 10 Milliarden Euro pro Jahr. Es wird 2011 wohl ein bisschen weniger und dann hinterher ein bisschen mehr, aber das ist die Größe, an der man sich orientieren kann.
Dann reden wir über diese Einsparungen. Unser Schuldenstand war 1970 bei unter 20% des Bruttoinlandsproduktes. Und dann begann etwas, das der damalige Bundeskanzler Willy Brandt mit dem folgenden Prinzip ausgedrückt hat. Die Höhe der Staatsausgaben müsse sich nicht nach seinen Einnahmen richten, sondern nach den ihm von der Politik gestellten Aufgaben. So, und der Gegensatz dazu ist eben Politik nach Kassenlage und das ist also verpönt. Jetzt ist der Schuldenstand bei uns über 70% des Bruttoinlandsproduktes, immer noch nicht Griechenland, die sind schon bei 115. Aber warum ist das eigentlich ja europaweit aus dem Ruder gelaufen?
Man hat in den 70er Jahren einen sehr starken Schwerpunkt darauf gelegt, dass der Staat neue Aufgaben übernimmt. Es gab den Ausbau der Universitäten, es gab den Ausbau des Sozialstaats. Gleichzeitig gab es gesamtwirtschaftlich die Vorstellung, dass der Staat, wenn er Geld ausgibt, das Einkommen auch in die Höhe treiben kann. Und dass deshalb in der Tat, indem der Staat mehr ausgibt, er quasi auch mehr Wohlstand schafft. Es gibt ja auch von Helmut Schmidt dazu Ideen, dass man immer wieder in der Rezession oder auch bei Mauerkonjunktur mehr Geld ausgeben muss. Also Schmidt war jemand, der das ja stark verfolgt hat nach Brandt. Gerade zu Beginn der 80er Jahre hat sich dann aber doch gezeigt, dass dieser Optimismus letztlich keine Grundlage hat. Das heißt, auf lange Sicht muss auch der Staat schauen, wie sind die Einnahmen und daran letztlich seine Ausgaben orientieren. Es hat aber ein bisschen gedauert, bis man das gelernt hat. Es musste eben erst der Schuldenstand so dramatisch ansteigen, dass man plötzlich spürte, der Staat schränkt seine eigenen Handlungsspielräume ein, weil er sehr viel für Zinsen zahlen muss. Es hat ein bisschen gedauert, bis man das gelernt hat.
Heißt das, dass jetzt europaweit das europäische Sozialstaatsmodell, das so immer so ein bisschen gegen das angelsächsische Modell gestellt wurde, auf dem Prüfstand steht und nicht nur das, sondern abgebaut werden muss?
Die wachsende Staatsverschuldung ist sicherlich ein europäisches Problem, aber nicht nur. Also auch in den USA und England, vor allem in England ist die Staatsverschuldung hier angestiegen. Deshalb würde ich nicht sagen, es ist allein ein Problem des Sozialstaatsmodells, aber wir müssen uns schon überlegen, ob wir auch in Zukunft noch gesellschaftliche Probleme und Konflikte, die wir haben, Arbeitslosigkeit, eine auseinanderdriftende Einkommensverteilung, ob wir diese Probleme lösen können, indem wir Kredite aufnehmen und denjenigen, die eben wenig haben, was dazugeben. Also wenn das europäische Sozialstaatsmodell ist, müssen wir uns das überlegen. Gleichzeitig, glaube ich, muss man nicht so weit gehen zu sagen, das europäische Sozialstaatsmodell stehe vor seinem Ende. Es gibt ja einige Länder, die es geschafft haben, die Staatsverschuldung einzudämmen, ohne ihren Sozialstaat abzubauen, zum Beispiel die skandinavischen Länder. In Dänemark haben wir einen sehr gut ausgebauten Sozialstaat. Dort ist es gelungen, das Ganze mit hoher Beschäftigung und niedriger Staatsverschuldung zu kombinieren.
Und wie machen die das?
Ja, die machen das durch ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Zunächst mal muss man sagen, dass natürlich nicht alles immer übertragbar ist. Jedes Land hat seine Besonderheiten. Aber Dänemark stand zu Beginn der 80er Jahre vor einem wirtschaftlichen Scherbenhaufen, befand sich in einer schweren Wirtschaftskrise mit sehr hoher Staatsverschuldung. Damals hat man übrigens in der Krise massiv gespart. Das hatte schon griechische Dimensionen, dieses Sparprogramm. Alle Welt hat erwartet, dass man sich noch tiefer in die Rezession spart. Genau das Gegenteil ist aber passiert. Es hat einen Wirtschaftsaufschwung gegeben. Offenbar hat dieses Sparprogramm das Vertrauen wiederhergestellt in die Stabilität der Wirtschaft. Und dann hat man eine Reihe langfristig orientierter Maßnahmen eingeführt. Zum Beispiel ist es so, dass man in Dänemark, wenn man arbeitslos ist, Unterstützung bekommt vom Staat. Man ist nicht in wirtschaftlicher Not, aber gleichzeitig wird man doch sehr unter Druck gesetzt, auch zu arbeiten, wenn man arbeiten kann. Also diejenigen, die sich da nicht bemühen, die verlieren schnell die Arbeitslosenunterstützung. Gleichzeitig haben wir in Dänemark einen starken Ausbau des Bildungssektors gehabt. Man hat also quasi versucht, den Sozialstaat so zu organisieren, dass er zwar schützt, dass er eine Versicherung bietet, aber gleichzeitig nicht der Beschäftigung entgegensteht. Also die Kombination, sagt man in Dänemark, von Flexibilität und Sozialstaat. Man hat beispielsweise auch den Kündigungsschutz abgebaut. Das heißt, die Unternehmen können in schlechten Zeiten auch Leute entlassen. Das hat aber dazu geführt, dass sie in guten Zeiten auch mehr Leute einstellen. Also diese Kombination von Flexibilität und Sozialstaat, das könnte auch für das europäische Sozialstaatsmodell ein Vorbild sein, glaube ich.
Dieses Modell des aktivierenden Sozialstaates stammt ja von einem dänischen Wissenschaftler, Gösta Esping Andersen. Ein Sozialdemokrat übrigens. Und anfangs haben die deutschen Sozialdemokraten das ja auch, Stichwort Agenda 2010, noch nachempfunden. Aber schauen wir mal weiter als bis zum nächsten Bundeshaushalt. Europaweit sinkt die Bevölkerungszahl und das führt dazu, dass die Staatsschuld je Kopf weiter wächst, selbst wenn der Schuldenberg insgesamt nicht weiter ansteigt. Das ist besonders in Ostdeutschland ein Riesenproblem. Es gibt einzelne Länder wie zum Beispiel Sachsen, die versuchen also, diese Verschuldung pro Kopf stabil zu halten. Wird also mit anderen Worten der Handlungsdruck immer größer?
Der Handlungsdruck wird deutlich größer. Das liegt zum einen daran, dass eben die Bevölkerung sinkt und die Staatsschuld dann pro Kopf größer wird, wie Sie sagen. Aber die Alterung der Bevölkerung hat ja noch eine Reihe weiterer Auswirkungen. Die Ausgaben für die Krankenversicherung nehmen zu, die Anforderungen an die Pflegeversicherung nehmen massiv zu, die Anforderungen an die Rentenversicherung nehmen zu. Das heißt, der Staat, die sozialen Sicherungssysteme, die mit der Alterung zu tun haben, der Staat muss immer mehr leisten. Und gleichzeitig bricht ihm seine Einnahmenbasis weg. Darüber hinaus bedeutet ja eine Alterung der Bevölkerung auch, dass die Wirtschaft nicht unbedingt dynamischer wird. Jedenfalls besteht die Gefahr, dass das Wirtschaftswachstum eher zurückgeht, wenn man dagegen nichts tut. Also insofern ist die Demografie ein Faktor, der langsam wirkt, aber der enorme Folgen haben wird für den Staatshaushalt. Das Positive daran ist, dass man sich darauf einstellen kann. Das ist eine Entwicklung, die wir kennen. Und ich glaube, auch die Politik, nachdem sie dieses Problem lange ignoriert hat, hat gegen Ende der 90er Jahre in Deutschland schon begonnen, sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Das Gute ist also, man kann sich darauf einstellen, aber man muss es dann auch wirklich tun.
In Deutschland, speziell in Deutschland, kommt noch ein anderes Problem hinzu, nämlich die Zusammensetzung der Bevölkerung durch die vergleichsweise hohen Geburtenraten in den unqualifizierten migrantischen Unterschichten. Und das erfordert erhöhte Bildungsanstrengungen.
Hier, denke ich, hat Deutschland viel nachzuholen. Wir wissen seit einiger Zeit aus der Bildungsforschung, dass die entscheidenden Weichenstellungen im Kleinkindalter fallen. Das beginnt sehr früh und deshalb ist es überaus wichtig, dass man sich mit der Bildung, mit der Entwicklung der Kinder vom Kleinkindalter an beschäftigt. Das heißt also für Deutschland, es muss ein viel umfassenderes Angebot nicht nur an Kindertagesstätten geben, sondern aus meiner Sicht sogar schon an Krippen und eine sehr hohe Aufmerksamkeit der Jugendämter, der Schulen für das, was gerade in benachteiligten Bevölkerungsschichten, in bildungsfernen Milieus passiert mit den Kindern. Wir müssen auch sehen, ob wir nicht tatsächlich die Ganztagsschulen noch mehr ausbauen, als das bisher geschieht und noch mehr gezielte Hilfen bieten für diese Bevölkerungsschichten. Das ist ganz wichtig, denn das sind ja diejenigen, die später das Arbeitskräfteangebot bilden werden. Und wir sehen schon heute, dass eben qualifizierte Arbeitskräfte fehlen und da muss man jetzt gegenhalten.
Deshalb ja auch die Forderung, diesen Bereich von Sparmaßnahmen auszunehmen. Was aber, habe ich Sie richtig verstanden, wenn Sie zum Beispiel sagen, man kann Effizienzpotenziale nutzen beim Sparen, ohne dass man Sozialstaat abbaut, dass man also sagt, man kann auch in der Bildungspolitik Effizienzpotenziale nutzen, man kann auch da womöglich sparen und trotzdem effektiv arbeiten?
Ich bin überzeugt, dass man das kann. Wenn wir den Bildungsbereich nehmen, ist es, glaube ich, sinnvoll, den gesamten Bildungsbereich zu nehmen. Das heißt, zu beginnen bei den Kindergärten, bei den Kindertagesstätten, sich die Schulen anzusehen und die Universitäten. Ein Problem in Deutschland, wenn wir uns mit anderen Ländern vergleichen, ist zum Beispiel, dass wir Eltern für den Kindergarten zahlen lassen. Das finden wir ganz normal. An den Universitäten beginnt aber ein Riesengeschrei, wenn man über Studiengebühren redet. Andere Länder machen das anders. Und nach meiner Überzeugung ist das ein Beispiel dafür, dass man das System umstellen muss. Es ist aus meiner Sicht dringend notwendig, bei den Universitäten einen stärkeren Anteil der privaten Finanzierung hineinzunehmen. Das muss man sozial flankieren, damit es nicht dazu kommt, dass Leute aus bildungsfernen Milieus nicht studieren. Aber diese Behauptung, die in der Welt ist, dass beispielsweise Studiengebühren Studenten aus bildungsfernen Milieus abschrecken, die stimmt so nicht. Auch hier hat die Forschung der letzten Jahre gezeigt, dass die Frage, kommt jemand an die Universität, dass die sehr früh entschieden wird. Deutschland hat keine Studiengebühren und trotzdem ein auf extreme Weise diskriminierendes Bildungssystem in dem Sinne, dass diejenigen, die bei uns die Hochschulen besuchen, die von Steuergeldern finanziert sind, das sind die Kinder der Oberschicht und der bürgerlichen Haushalte aus den mit gut gebildetem Elternhaus. Das sind die Kinder, die davon profitieren, dass der Staat bei uns die Universitäten bezahlt. Also hier könnte man durch eine Umstrukturierung viel gewinnen, auch innerhalb der Universitäten. In der Universitätslandschaft kann man durch mehr Flexibilität, durch Reformen sehr große Effizienzreserven heben. Bis zu einem gewissen Grade gilt das auch bei den Schulen. Also das ist, denke ich, ein typisches Beispiel dafür. Das ist ein Bereich, in dem man nicht unbedingt mehr Geld braucht, aber man muss sich sehr genau überlegen, wie setzt man es ein. Und um solche Effizienzreserven zu heben, ist es ja zum Beispiel auch gut, sich mit anderen Ländern mal zu vergleichen und zu schauen, was erreichen die eigentlich, wie viel geben die aus, was erreichen die damit und sind wir mit dem, was wir erreichen, zufrieden? Und ich denke, dann würden wir schnell auf solche Defizite kommen.
Ähnlich ist es bei der Armutsbekämpfung, denn ich meine, wann immer es ums Sparen geht, ist man immer ganz schnell beim Sozialetat und dann beginnt sozusagen die ganz auszurechnende Diskussion derer, die dafür sind, dort zu sparen und derer, die sagen, dann sind wir hier bald ein ganz furchtbar armes Land. Wenn wir uns also mal mit Japan vergleichen würden, haben Sie ausgerechnet, könnten wir im Sozialbereich 21 Milliarden Euro sparen und trotzdem würde der Sozialstaat nicht abgebaut. Was machen die Japaner anders?
Man muss mit solchen Vergleichen vorsichtig sein. Grundsätzlich funktioniert es ja so, dass man sich anschaut, welche Ziele erreichen andere Länder, welchen Beschäftigungsstand erreichen andere Länder, welche Ziele erreichen sie in anderen Bereichen des Sozialstaats. In Japan haben wir beispielsweise lange einen sehr hohen Beschäftigungsstand gehabt. Im Sozialbereich, denke ich, muss das Sparen so funktionieren, dass man nicht denjenigen, die nicht arbeiten können, die eindeutig kein eigenes Einkommen erwirtschaften können, dass man denen etwas wegnimmt, sondern man muss den Sozialbereich so umstrukturieren, dass er kein Hindernis für Beschäftigung ist. Und heute ist es eben so, obwohl sich da auch in Deutschland durch die Agenda 2010, das muss man sagen, Erhebliches verbessert hat, ist es doch immer noch so, dass es Bereiche gibt, in denen der Sozialstaat bei uns ein Beschäftigungshindernis darstellt. Ich denke, es muss auch klar sein von der Richtung. Ich denke, wir brauchen einen gesellschaftlichen Konsens, dass es eine Verpflichtung gibt, Beschäftigung aufzunehmen, auch wenn das ein bisschen unbequem ist, auch wenn man dafür mal umziehen muss. Wenn der Staat hilft, hat er einen Anspruch auf eine Gegenleistung. Und wenn man dieses Prinzip akzeptiert, folgt aus meiner Sicht alles Weitere.
Es gibt ja im Grunde beim Sparen drei Möglichkeiten: Ausgabenseite, Einnahmenseite oder beides. Gehen wir mal dazu. Ausgabenseite haben wir schon ein bisschen besprochen. Sozialstaat, ist man schnell dabei. Wenn der BDI-Chef sagt, die Diskussion, ob der Staat bei sich sparen kann, findet bislang überhaupt nicht statt, kommen die Arbeitgeber und dann ist man auch ganz schnell wieder bei der Sozialstaatsdiskussion. Auf der anderen Seite, Einnahmeseite, da gibt es auch Leute, die sagen, eigentlich sind wir in Deutschland ein Niedrigsteuerland für Wohlhabende. Also alle vermögensbezogene Steuern, Grunderbschafts-, Schenkungs- und Vermögenssteuer rauf und die Probleme werden gelöst. Ist das so?
Also wenn man die Vermögenssteuern in Deutschland international vergleicht, so wie sie üblicherweise zum Beispiel von der OECD klassifiziert werden, dann kommt man in der Tat zu dem Ergebnis, dass die relativ niedrig sind. Das liegt aber nicht so sehr daran, dass in anderen Ländern jetzt die ganze Reichen besteuert würden, sondern im Wesentlichen an der Rolle von Grundsteuern. In vielen europäischen Ländern, auch in den USA, spielen Grundsteuern eine erhebliche Rolle, vor allem als Gemeindesteuern. Wenn man da also ein Haus irgendwo hat, dann zahlt man doch deutlich mehr Grundsteuer, als es in Deutschland der Fall ist. Allerdings muss man bei diesen Vergleichen etwas aufpassen. Zum Beispiel ist es so, dass in Deutschland auf kommunaler Ebene ja nicht nur die Grundsteuer erhoben wird, sondern auch Gebühren, zum Beispiel Müllgebühren und Gebühren für andere Dinge. Diese Gebühren stecken woanders, zum Beispiel in Großbritannien, in den Grundsteuern. Also ein reiner Vergleich der Grundsteuern zwischen Deutschland und Großbritannien ist dann einfach irreführend. Aus meiner Sicht kann man trotzdem bei den Grundsteuern etwas machen. Also ich fände es sehr positiv, wenn man sagen würde, hier erhöhen wir den Beitrag. Gerade auch als Beitrag zur Kommunalfinanzierung käme das in Frage. Man täuscht sich aber, wenn man meint, die Lösung der Finanzprobleme würde daran liegen, dass man jetzt die Reichen mal ordentlich besteuert. Vermögen, wenn es eben kein Grundvermögen ist, ist sehr mobil. Es gibt zwar sehr reiche Leute, aber eben doch nicht genug, sodass man allein durch deren höhere Besteuerung die Probleme lösen könnte. Ich fürchte, man kommt nicht drum rum, die breite Masse der Steuerzahler in den Blick zu nehmen und sich zu fragen, wollen wir da höher gehen, ist da noch was drin oder müssen wir mehr auf die Ausgabenseite schauen?
Das heißt Mehrwertsteuer?
Auf die Mehrwertsteuer zurückzugreifen wäre eine Möglichkeit. In der aktuellen Situation, denke ich, sollte man wirklich den Schwerpunkt zunächst bei den Ausgaben setzen. Eine Mehrwertsteuererhöhung wäre für mich so etwas wie wirklich eine Ultima Ratio. Die Mehrwertsteuer hat aus meiner Sicht zwei Vorteile. Der eine Vorteil ist, dass sie Investitionen nicht belastet und damit die Konjunktur, das Wachstum weniger belastet, nicht, sondern weniger als andere Steuern. Und der zweite Vorteil ist, dass die Mehrwertsteuer doch die gesamte Bevölkerung einbezieht. Wenn wir beispielsweise Sozialversicherungsbeiträge erhöhen, dann treffen wir eben nur die Arbeitnehmer. Wenn wir Einkommensteuern erhöhen, nehmen wir dann noch die Selbstständigen und die Beamten und so weiter hinein. Aber ich denke, auch die Gruppe der Rentner muss einen Beitrag leisten. Eine Form, das zu erreichen, ist eben die Mehrwertsteuer. Man muss dann sehen, dass die Mehrwertsteuer natürlich auch diejenigen Haushalte trifft, die eben am Existenzminimum liegen, die Hartz IV bekommen und so weiter. Und da wäre aus meiner Sicht ein Ausgleich angebracht. Aber sonst, denke ich, ist die Mehrwertsteuer schon ein wichtiges Instrument.
Ist das jetzt eigentlich wissenschaftlicher Konsens, dass man im Moment keine Steuerentlastungen finanzieren kann?
Ja, es ist ja in der Wissenschaft insofern so ähnlich wie in der Politik, als es so richtigen Konsens nie gibt. Also ich finde immer Leute, die sagen, ja, jetzt könnte man eigentlich doch auch die Steuern senken und das ist ja auch in Ordnung. Es gibt auch keine Einheitsmeinung. Aber ich denke, dass die Diskussion der letzten Monate doch gezeigt hat, dass Steuersenkungen letztlich unrealistisch sind. Und wenn wir uns zumindest die deutsche wissenschaftliche Diskussion ansehen, wenn wir uns anschauen, was beispielsweise der Sachverständigenrat seit längerer Zeit schon schreibt, dann ist doch die Überzeugung sehr breit, dass das jetzt nicht der Moment ist, um Steuern zu senken.
12:22, zu Gast bei Ingo Kahle, heute Clemens Fuest, Professor an der Universität Oxford und Leiter des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundesfinanzministerium. Ich möchte jetzt, Herr Professor Fuest, eine Ebene höher, vielleicht auch zwei Ebenen höher gehen, nämlich europaweit und weltweit diskutieren. Es gibt zwei Modelle von Wirtschafts- und Finanzpolitik. Das deutsche, der Stabilitätskultur, das eben erfordert, die Staatshaushalte in Ordnung zu bringen, weil uns sonst wird dann argumentiert, eine weit schlimmere Finanzkrise womöglich mit dem Zerfall der Währungsunion drohe. Also das ist das, was Frau Merkel sagt, neue Stabilitätskultur in ganz Europa. Und dann auf der anderen Seite das französische und auch das amerikanische nach dem Motto Europäer, spart nicht zu viel, tut was für die Konjunktur, für die Weltwirtschaft, auch wenn ihr dabei mehr Schulden macht. Nehmen wir mal das erste, Stabilitätskultur. Glauben Sie, dass die sich europaweit durchsetzen lässt, wenn Deutschland der Zahler ist und viele andere davon profitieren?
Ja, die Deutschen sind in Europa in einer schwierigen Situation, wie Sie sagen, weil es so scheint, als wären sie die Einzigen, die diese Stabilitätskultur unterstützen. Tatsächlich habe ich schon den Eindruck, dass es auch eine Reihe anderer Länder gibt, die zumindest Verständnis für diese Position haben. Und auch die französische Finanzministerin Lagarde hat ja immer wieder darauf hingewiesen, dass sie die deutsche Politik, das Betonen von Stabilität eigentlich ganz gut findet. Trotzdem, und Sie haben das angesprochen, müssen wir sehen, dass die Deutschen jetzt in einer sehr schwierigen Lage sind, weil man sich natürlich schon die Frage stellen muss, warum sollten Länder, die jetzt vor sehr schwierigen Entscheidungen stehen, wie Griechenland, die sehr harte Sparprogramme durchführen müssen, warum sollten die sich nicht ein bisschen darauf verlassen, dass die Deutschen ihnen helfen? Warum sollten die nicht Ansprüche anmelden, dass die Deutschen zumindest einen Teil ihrer Schulden bezahlen? Das sind einfach Interessenkonflikte und die Deutschen müssen sehen, wie sie ihre Interessen da verteidigen.
Naja, bloß deutsche Stabilitätskultur durchzusetzen, hieße zum Beispiel, den Stabilitätspakt zu verändern und dann kommt der EU-Kommissionspräsident Barroso und sagt, ihr Deutschen seid ein bisschen naiv, wenn ihr annehmt, das werde passieren.
Das geht eben nur einstimmig. Insofern muss man sich fragen, wie überzeugt man eigentlich die anderen, das zu machen, vor allem diejenigen, die eben hochverschuldet sind und die vielleicht Hilfen erwarten. Im Prinzip ist es ja so, dass der Stabilitätspakt eigentlich klare Regeln hat und eine ganze Menge Sanktionen auch vorsieht. Das Problem liegt eben darin, dass er nie richtig angewendet worden ist und vor allem, dass er unvollständig war. Das heißt, man hat sich darauf verlassen, dass die Regeln, die da stehen, eingehalten werden oder dass eben die drohenden Sanktionen dann vielleicht sogar verhängt werden. Man hat aber vergessen, dass es nichts bringt, einem Land, das sowieso finanziell mit dem Rücken zur Wand steht wie Griechenland, jetzt noch anzudrohen, man würde mit finanziellen Sanktionen kommen, wenn man sowieso schon helfen muss. Es hat ja aus der Wissenschaft zu diesem Bereich im Vorfeld wirklich massive Warnungen gegeben. Das ist im Grunde vorhergesagt worden, dass dieses so ein Szenario eintreten könnte. Damals, ich kann mich selbst daran erinnern, ist man eher belächelt worden, wenn man gesagt hat, es kann zu Staatsinsolvenzen kommen und dann ist es unglaubwürdig, wenn man jetzt behauptet, man würde nicht helfen. Die berühmte No-Bail-Out-Klausel sagt ja, dass wenn ein Land insolvent wird in der Währungsunion, dann schauen die anderen zu. Man hat sich einfach darauf verlassen, dass es so weit nie kommen wird. Und man weiß eigentlich aus der Geschichte zum Beispiel von Bundesstaaten, übrigens auch aus der deutschen Geschichte, dass es sehr wohl dazu kommt. Wir haben ja auch die Fälle Bremen und Saarland. Das sind Gott sei Dank kleine Bundesländer. Aber da hat dann das Verfassungsgericht auch gesagt, ja, wenn es hart auf hart kommt, dann müssen eben der Bund und die anderen helfen. Und diese Situation haben wir jetzt in Europa. Wir haben ein Regelwerk, das darauf nicht vorbereitet ist. Die Krise hat jetzt gezeigt, wenn man darauf auf so eine Situation nicht vorbereitet ist, dann läuft es auf eine Solidarhaftung hinaus. Und die Frage, die sich jetzt aus deutscher Sicht stellt, ist eben, wie kommen wir da wieder runter?
Ja, wie kommen wir da wieder runter? Haben Sie eine Antwort? Also ich meine, es kann doch nicht sein, dass das zu einem Dauerzustand wird, nur weil die anderen, so kann man es ja auch mal sehen, sich unsolidarisch verhalten haben. Also Rentenerhöhungen in den Club Med, also in den Mittelmeerländern, Rentenerhöhungen, die deutlich, deutlich über unseren lagen. Bei uns sind sie ja stagniert. Ja, die Löhne sind dort entscheidend hochgegangen, bei uns sind sie stagniert. Das heißt, eigentlich haben wir uns europakonform verhalten, haben unsere Wettbewerbsfähigkeit erhöht. Und die waren eigentlich so unsolidarisch, so kann man es doch auch sehen.
Also jeder sieht das aus seiner Perspektive anders. Diese Länder sagen eben, naja, die Deutschen haben Lohnzurückhaltung betrieben. Manchmal wird das ja sogar als Lohndumping bezeichnet und haben also ihre Wettbewerbsfähigkeit gesteigert und exportieren so viel zu uns. Diese Argumentation ist sicher aus vielen Gründen nicht überzeugend. Vor allem deshalb, weil es ja in Deutschland nicht zum Beispiel nicht so etwas gibt wie ein Amt, das jetzt befiehlt, Leute exportiert, sondern dieser Exportüberschuss Deutschlands ist ja das Ergebnis vieler Transaktionen an Märkten, an denen eben Individuen, Haushalte, Unternehmen entscheiden, was sie tun wollen. Dieser Überschuss reflektiert ja unter anderem, dass Deutschland eben eine alternde Bevölkerung hat und die Deutschen sparen, ihr Geld im Ausland anlegen und hoffen, dass sie davon irgendwann mal irgendetwas zurückbekommen. Man kann nicht so einfach befehlen, jetzt dreht das mal um. Sondern es wäre eben notwendig, dass man in diesen Ländern versteht, dass Lohnsteigerungen im bisherigen Ausmaß nicht mehr notwendig sind. Was man auch vergisst, ist, dass Deutschland ja nach der deutschen Einheit große wirtschaftliche Probleme hatte. Und die Lohnzurückhaltung diente ja auch der Überwindung dieser Probleme. Das wird im Ausland leicht vergessen, dass Deutschland ja nicht ein homogener, wirtschaftsstarker Raum ist, sondern auch sehr große Probleme hat. Gerade die ostdeutsche Wirtschaft hatte ja lange auch Schwierigkeiten, sich überhaupt auf den Weltmärkten zu etablieren, da konkurrenzfähig zu sein. All das wird in Europa vergessen. Insofern wirkt es aus deutscher Sicht in der Tat unsolidarisch, wenn jetzt verlangt wird, dass die Deutschen die Schulden der anderen begleichen. Ich denke, wenn man diese Fragen offen bespricht, dann wird sich auch in den anderen europäischen Ländern schon die Einsicht einstellen. Und ich denke, die ist auch schon vorhanden, dass man den Deutschen letztlich nicht zumuten kann, die Schulden der anderen zu bezahlen. Allerdings fürchte ich, dass es jetzt schon so weit gekommen ist, dass um dann eine Einigung für die Zukunft herzustellen, also darüber, wie es weitergehen soll in Europa, wie der Stabilitätspakt aussehen wird. Im Zuge dieses Einigungsprozesses wird man wohl nicht hinkommen, darauf zu verzichten, dass die Deutschen einen gewissen Beitrag leisten. Das heißt, Griechenland wird man helfen müssen, vielleicht sogar auch anderen Ländern.
Nun hatte ich ja gesagt, es gibt zwei Modelle, also das deutsche der Stabilitätskultur und es gibt das amerikanisch-französische, mehr Staatsschulden machen. Und kann man sich nicht sogar als amerikanischer Finanzminister in dieser Woche bestätigt sehen, wenn man sagt, mehr Schulden machen, macht was für die Konjunktur, tut was für die Weltkonjunktur, die amerikanische Konjunktur zieht anscheinend an.
Ja, es gibt ja unterschiedliche Wirtschaftsmeldungen aus den USA, übrigens auch aus Europa. Da sind die Nachrichten ja auch nicht schlecht. Gerade auch in Deutschland zieht die Konjunktur auch an. Der Export läuft sehr gut. Es gibt also positive Konjunkturmeldungen aus verschiedenen Ländern, allerdings zwischendurch auch mal wieder so mittelprächtige, sodass nicht klar ist, wie robust dieser Aufschwung eigentlich ist. Nun, denke ich, kann man sich, was staatliche Konjunkturpolitik angeht, vielleicht bestätigt sehen, was die Eingriffe Ende 2008 angeht. Da war es sicherlich richtig, dass man die Ausgaben erhöht hat. Auch der Beirat des Finanzministeriums hat damals gefordert, dass man das macht. Nur sind wir jetzt in einer anderen Lage. Die Konjunktur erholt sich. Und die wird sich voraussichtlich und hoffentlich weiter erholen in den Jahren 2011, 2012. Das bedeutet, wir sind in einer anderen Lage, nicht in einem extremen Abschwung, sondern bei im Grunde fast wieder normalen Wachstumsraten. Dann muss man sich fragen, in so einer Situation und bei hoher Staatsverschuldung bringt da Konjunkturpolitik noch etwas? Und darüber gibt es nun eine umfangreiche Forschung. Da hat man in der Vergangenheit sich angeschaut, wie ist das eigentlich in der Vergangenheit gewesen? In welchen Situationen hat Konjunkturpolitik was gebracht? Hat es was gebracht, wenn der Staat mehr Geld ausgibt und sich zur Not auch verschuldet und in welcher Situation weniger. Und eins der Ergebnisse ist eben doch, dass wenn die Staatsverschuldung schon hoch ist, diese Strategie noch mehr Schulden machen, damit das Wachstum kommt, dass diese Strategie in der Regel nicht aufgeht. Wir haben die Beispiele Dänemarks und Irlands aus den 80er Jahren. Das waren Volkswirtschaften, in denen klar war, die Verschuldung ist viel zu hoch. Das ist ein Prozess, der nicht durchzuhalten ist. Und da muss das Ruder herumgeworfen werden. Und dann hat man die Staatsausgaben gekürzt. Und es hat einen Wirtschaftsaufschwung gegeben. Man muss fairerweise einräumen, das weltwirtschaftliche Umfeld war damals einfacher, es war stabiler. Das kann man nicht ohne weiteres übertragen, aber die Gleichung, Schulden machen, mehr Geld ausgeben, gleich mehr Wachstum, die stimmt so nicht.
Ich möchte noch auf ein anderes Argumentationsmuster kommen. Die Zocker, die Banken, die Hedgefonds profitieren und der einfache Steuerzahler zahlt die Rechnung. Da ist ja was dran. Wie kann man das durchbrechen?
Da ist etwas dran, wobei man wohl vorsichtig sein muss, nicht die gesamte Finanzbranche über einen Kamm zu scheren. Das heißt, wir haben Fonds gehabt, Hedgefonds gehabt und auch Banken, die sich wie Zocker verhalten haben, in dem Sinne, dass sie sich sehr, sehr hoch verschuldet haben, das Geld dann riskant angelegt haben und darauf spekuliert haben, dass wenn es gut geht, sie die Gewinne einstreichen und wenn es schlecht geht, sie vom Staat gerettet werden. Das ist eine Situation, die ist nicht akzeptabel. Es gibt aber auch andere Banken, die eine konservative Geschäftspolitik verfolgt haben, die trotz der enormen Turbulenzen, die natürlich auf diese soliden, seriösen Banken zugekommen ist, es geschafft haben, die Finanzkrise zu überstehen ohne Finanzhilfen. Und man darf die also jetzt nicht, ich sag mal, mit den Sündern in einen Topf werfen. Trotzdem haben wir an den Finanzmärkten ein ganz grundlegendes Problem. Wie Sie sagen, es ist offenbar nicht möglich, eine Bank in eine Insolvenz laufen zu lassen, ohne dass die Gefahr besteht, dass man eine Wirtschaftskrise bekommt. Und Insolvenzen sind nun mal zentraler Bestandteil unseres Wirtschaftssystems. Wenn ein Unternehmer, wenn es schief geht, nicht von Insolvenz bedroht ist, wenn er nicht wirklich haften muss, dann funktioniert das System nicht, weil dann eben immer der Anreiz besteht, sozusagen zu spielen und zu zocken. Und wenn es gut geht, streicht man die Gewinne ein. Und wenn es schlecht geht, hilft der Staat. Was kann man tun? Ich denke, ein Ansatzpunkt, der ganz wichtig ist, ist zunächst mal, dass man für mehr Transparenz im Finanzsektor sorgt. Ein Grund dafür, dass diese Krise überhaupt entstehen konnte, lag darin, dass die Finanzaufsicht eben teilweise nicht wusste, was die Banken eigentlich machen. Wir hatten in Deutschland vor allem ja staatliche Banken. Es war nicht so sehr der private Finanzsektor, sondern es waren die staatlichen Banken, die sich sehr kurzfristig verschuldet haben, den guten Namen der jeweiligen Landesbank verwendet haben und dann in ausländischen sogenannten Zweckgesellschaften und anderen Vehikeln sehr riskante Papiere gekauft haben und irgendwann, aber eben erst nach langer Zeit und ohne, dass die Bankenaufsicht das merken konnte, ist das dann aufgeflogen und dann konnten diese Banken sich nicht refinanzieren und sie sind dann in Schwierigkeiten gekommen und der Steuerzahler hat die Zeche gezahlt. Solche Dinge darf es nicht mehr geben. Das heißt, zunächst mal ist mehr Transparenz gefordert. Ich denke, dass man mit Transparenz alleine nicht auskommen wird. Hinzu wird kommen müssen, dass man mit mehr Eigenkapital arbeitet im Finanzsektor. Wir haben ja teilweise Banken gehabt, die riesige Summen bewegt haben und ein wirkliches bilanzielles Eigenkapital von 2% oder weniger gehabt haben. Ich glaube, man muss kein Finanzfachmann sein, um sich vorzustellen, dass das abenteuerlich ist. Daran muss man arbeiten. Aber aus meiner Sicht ist eigentlich der Hauptpunkt zunächst mal mehr Transparenz und auch mehr grenzüberschreitende Regulierung ist notwendig.
Und dass man vielleicht die Verantwortlichen auch mehr in Haftung nimmt. Also da gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die diskutiert werden. Interessant war ja in der Diskussion über den Euro-Rettungsschirm, dass dann plötzlich alle für die Finanztransaktionssteuer waren. Durchaus aber auch Zugaben, dass das gar nicht unbedingt geeignet ist, um die Spekulation zu beenden, sondern einfach nur so nach dem Motto, na wenn da schon spekuliert wird, dann soll der Staat wenigstens davon noch was abbekommen.
Ja, die Finanztransaktionssteuer ist ja vorgeschlagen worden oder wird immer wieder vorgeschlagen aus einer Reihe von Motiven. Und es ist nicht immer ganz klar, was man am Ende wirklich erreichen will. Es gibt ja einmal das Motiv, dass man die Vorstellung hat, man könnte damit Preisschwankungen reduzieren oder Spekulanten zurückdrängen. Allerdings, wenn man mit der Transaktionssteuer eben die Umsätze in den Finanzmärkten reduziert, dann wird es natürlich leichter für einzelne Spekulanten, auch Preise zu manipulieren oder einzelne Transaktionen können größere Preisbewegungen verursachen. Insofern erreicht man dieses Ziel wohl nicht. Das andere Motiv war eben einfach mal Geld einzusammeln. Nur hat man da das Problem, dass irgendjemand das natürlich zahlen muss. Und der Finanzsektor hat ja doch, das darf man am Ende nicht vergessen, der hat ja doch eine wichtige Aufgabe und die besteht darin, die Wirtschaft mit Kredit zu versorgen. Dafür zu sorgen, dass Kapital dahin fließt, wo es hingehört.
Und diese vor allen Dingen auch die Staaten zu finanzieren mit ihrer ganzen Staatsverschuldung. Denn wenn es diese ganzen Produkte nicht gegeben hätte, dann wären die Staaten schon längst pleite gewesen.
Ja, völlig richtig. Also das ist das Ziel, Geld einzusammeln. Man kann ja sagen, das ist sicherlich notwendig. Die Frage ist nur, wie fängt man das am klügsten an? Also wenn das Ziel nicht darin besteht, die Spekulation zurückzudrängen, sondern einfach nur Geld einzusammeln, dann muss man sich eben überlegen, was ist dafür das beste Instrument? Da ist eben sehr die Frage, ob die Finanzmarkttransaktionssteuer das beste Instrument ist. Denn zum einen ist ja gar nicht klar, wer die eigentlich am Ende trägt. Es kann durchaus sein, dass der einzelne Autonormalverbraucher, der Bankleistungen in Anspruch nimmt, dass der dann am Ende höhere Preise dafür zahlen muss, höhere Gebühren zahlen muss und die Last dieser Steuer tragen muss. Es kann auch sein, dass eben tatsächlich mehr Preisfluktuationen entstehen an den Finanzmärkten und wirtschaftlicher Schaden angerichtet wird. Aus meiner Sicht, wenn es wirklich darum geht, Geld einzusammeln, da sind Steuern doch effizienter, wie sie vom IWF vorgeschlagen werden, die eher auf die Gewinne der Banken zugreifen oder vielleicht auch etwas belasten wie Gewinne plus Bonuszahlungen und solche Dinge. Man muss sich also schon überlegen, was da eigentlich das effiziente Instrument ist.
Darf ich zum Abschluss noch mal fragen, als Professor in Oxford verdient man sicherlich nicht schlecht. Wenn Sie aber jetzt so den richtigen Durchblick haben, ja, und sagen, ich muss mein eigenes Vermögen, will ich sichern, wird Ihnen da eigentlich mulmig?
Ich glaube, es hat sich schon in letzter Zeit gezeigt, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass Anlagen, die man so in der Vergangenheit für sicher hielt, dass die auch in Zukunft sicher bleiben. Ich persönlich stehe auf dem Standpunkt, dass man nur eins systematisch machen kann, nämlich diversifizieren. Man darf nicht alles im gleichen Topf haben. Man kann sich, glaube ich, auch nicht darauf verlassen, dass die staatliche Rente nun absolut sicher ist oder eine Pension absolut sicher ist oder eben der Bausparvertrag oder was auch immer. Deshalb wäre mein Rat immer, Leute, habt nicht, wie man sagt, alle Eier in einem Nest, sondern verteilt euer Vermögen. Das Zweite, was man vielleicht sagen kann, ist, man sollte nicht Produkte kaufen, die man nicht versteht. Das heißt, sowas wie eine Bundesanleihe oder ein einfaches Wertpapier oder vielleicht sogar auch Termingeld ist manchmal die richtige Geldanlage. Keep it simple, das ist vielleicht der zweite Rat, den man geben kann.
Herr Professor Fust, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Clemens Fust, Professor an der Universität Oxford, Leiter des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundesfinanzministerium. Nächste Woche Sparklausur, Bundespräsidentenwahl, Krise allenthalben. Gast wird Hermann Gröhe sein, der Generalsekretär der CDU. Für heute, danke, dass Sie uns zugehört haben.